that will not require the use of foreign troops doing that job. And in order to transfer to that.
So when I'm saying like somebody's an operative or whatever word you want to use, they're not like them.
And what we're finding is that now those bases are offline or degraded, to say the least.
You're about to see, we're going to unleash change in the next few hours today. Really begin to see changes.
So when I'm saying like somebody's an operative or whatever word you want to use,
linking it. The operation is over. Epic Fury is the president notified Congress. We're done with that statement. We're now on to this project of freedom. As far as the negotiation.
Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Guten Morgen. No coffee, no workie, Freunde. Cheers. Ja, herrlich, dieser Kawa. Kawa haben wir gesagt in der fremden Legion. Das kommt aus dem Arabischen. Ja, liebe Freunde, was gibt's heute Morgen? Heute Morgen geht es so ein bisschen um die, wie ich finde, Unmöglichkeit der Russen, die NATO anzugreifen. Das ist meine Meinung als alter Militär. Ja, und ich habe das gestern begründet, hier schon mal auf meinem großen Kanal, ich glaube zweimal. Und ich habe das gestern nochmal thematisiert auf meinem kleinen Kanal. Ja, da habe ich aufgeführt, warum es in der heutigen Zeit den Russen unmöglich ist, die NATO anzugreifen oder, nee, andersrum, einzufallen in Europa, zum Beispiel in Deutschland. Ja. Da kam natürlich auch scharfer Gegenwind von einigen von euch. Einer hat gesagt, Thomas, pass mal auf, die Sowjets, die standen schon mal in Berlin, die haben schon mal geschafft, vorzurücken nach Berlin. Ja, das stimmt, aber das Problem, damals kämpften die Deutschen, also die Wehrmacht, ja noch an vielen anderen Fronten. Ja. Da gab es die Südfront, da gab es den Balkan, da gab es Italien, da gab es die Westfront, die kämpften gegen Kanada, gegen kanadische Soldaten, gegen britische Soldaten. Damals standen bis zu 300.000 Soldaten der Wehrmacht noch irgendwo festgenagelt in Dänemark, in Norwegen. Das heißt, damals kämpfte die deutsche Wehrmacht gegen alles und gegen jeden. Die hatten überall zu tun, ja. Südfront, Italien, Balkan, Baltikum, die kämpften in Preußen, in Mähren, ja, wie gesagt, gefühlt die Viertel von der Armee in Skandinavien, und die standen alle zur Verteidigung von Berlin und von Deutschland an der Ostfront nicht zur Verfügung. Also das kann man mit heute gar nicht vergleichen, ja. Heute könnte sich die europäische NATO voll darauf fokussieren, gegen Russland zu kämpfen, an einer einzigen Front. That's the point. Ja, und das ist der gewaltige Unterschied. Gut, warum spreche ich drüber? Da habe ich gestern ein Video gesehen und dann mehrere Berichte darüber gelesen, dass eben ein NATO-General genau das Gleiche sagte wie ich, dass die Russen jetzt da kein Interesse haben, die NATO anzugreifen. Der Text ist wie folgt: Angriff aus Russland, Fragezeichen, NATO-General zerlegt, Bundeswehranalyse. Ja, da gibt es natürlich einen Link dafür, den packe ich euch hier unten rein. Das ist www.fr.de, Politik, NATO-General sieht derzeit keine Angriffsabsicht, etc. pp. Ja, den Link packe ich hier unten rein. Ja, ich habe da gestern in meinem Clip auch aufgezählt, warum es unmöglich ist, aus taktischen Gründen, ja, eben weil der Gegner, also die europäische NATO und die Ukraine, ja, eben die Nachschublinien der Russen angreifen würden, gnadenlos, ja, weil man das Gebiet, das man sich erobert hat beim Vorrücken der russischen Armee, das muss man besetzen, ja, mit eigenen Truppen, weil da zum Beispiel musst du auf einen Quadratkilometer, den du erobert hast, musst du mindestens 10 Mann zurücklassen, je nach Gelände, manchmal einen ganzen Zug. Ja. Und wenn man jetzt mal ausrechnen würde, wie viele Quadratkilometer es gäbe zwischen dem Dnieper Richtung Rhein, naja, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, ja. Aber da gab es noch viele andere Gründe. Es gäbe noch viele andere Gründe, warum ein Überfall der Russen auf die europäische NATO, auf Deutschland, ja, die das unmöglich machen. Es geht nicht. Warum habe ich das auch thematisiert? Weil es immer wieder Generäle gibt und sogenannte Militärexperten und keine Ahnung, möchte gern sie sagen, 2029 greifen die Russen an, wir müssen fertig sein, we must be ready for the fight tonight. Es ist alles ein Blödsinn. Es ist alles nicht haltbar, es ist nicht tragbar. Jemand, der sich Militär nennt, der weiß, dass es nicht geht. Und deswegen frage ich mich, warum da auch Generäle der Bundeswehr oder andere Franzosen sagen, die Russen greifen 2029 an. Ja, dass man sagt, okay, die haben die Möglichkeit anzugreifen. Das ist klar. Die Möglichkeit. Und selbst das haben sie nicht. Selbst das haben sie nicht. Da bräuchten sie 5-mal mehr Manpower. Da bräuchten sie 5-mal mehr Manpower und da bräuchten sie 5-mal mehr Angriffspotenzial, mehr Artillerie, mehr Iskander, mehr Oreschnik etc. pp. Ja, weil die NATO, das ist nicht irgendetwas, das ist schon ein großer Verband. Das sind keine Kickerlittchen, ja. Und die Russen stehen derzeit fast im Donbass mit 700.000 Mann, die El Grignot, ich sage immer El Grignot, Grignot ist französisch, das heißt, die knabbern, aber die knabbern langsam, ja. Die kämpfen an einer 1400 Kilometer lange Front und kommen nur mäßig langsam voran. Ja, sie kommen voran, aber langsam. Ja, und jetzt stell dir vor, schlag das mal um auf Richtung Europa. No way, das geht nicht, das schaffen die nicht. Ja, also diese ganze Thematik, die Russen greifen an, 2029, das ist in meinen Augen nicht umsetzbar in die Realität. Jetzt haben wir eben diesen NATO-General, der genau das Gleiche sagt, nicht aus den gleichen Gründen, aber er sagt eben, die Russen haben keinen Bock, da anzugreifen. Nochmal, ja, der oberste NATO-Kommandeur in Europa hat Warnungen vor einem vermeintlich bevorstehenden Russenangriff auf NATO-Staaten relativiert. Ja. Er sagt, Russland sucht keinen Konflikt. Er sagt, wer ist das? Das ist der US-General Aleksej Grinkiewicz. Grinkiewicz kommt das aus dem Polnischen. Ne? Grinkiewicz am Donnerstag auf der Luft- und Raumfahrtmesse ILA in Berlin. Darüber berichtet die Financial Times. Grinkiewicz ist der Supreme Allied Commander Europe, Sascha, und damit der höchste militärische Befehlshaber der NATO in Europa und ist unter anderem für die militärische Abschreckung des Bündnisses gegenüber Russland verantwortlich. Zugleich führt er das US-European Command. Ja? Und der General sagte eben auch, er beobachte die Geheimdienstinformationen, die Geheimdienstlage allgemein sehr genau. Und er sagt, Moskau verstehe, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis sei über militärische Qualitäten oder Vorteile verfüge. Das ist ganz klar. Ja, das ist ganz klar. Also, die Sowjets hatten damals die Möglichkeit, Deutschland anzugreifen, bis nach Berlin vorzudringen, weil damals die deutsche Wehrmacht noch an gefühlt 10 anderen Fronten zu kämpfen hatte. Nur deswegen. Sonst hätten es die Russen im Osten nicht geschafft. Ja, weil hätte Deutschland seine ganzen Kräfte bündeln können, insgesamt die ganzen Kräfte, 100% an der Ostfront, dann wären die Sowjets nicht nach Berlin gekommen. Ja, und heute haben wir da eine ganz andere Lage. That's the point. Also, nochmal meine Meinung, und die stimmt ein bisschen mit dem überein, was dieser General da sagt, no way. Die Russen haben erstmal kein Interesse, Europa anzugreifen. Warum? Aus welchem Grund? Welchen Grund gäbe es? Ja. Sagen wir mal so, ich möchte jetzt nicht den Krieg irgendwie schönreden in der Ukraine, aber es gab Gründe, die Ukraine anzugreifen. Die Gründe kennen wir alle. Die gehen zurück auf die Donbass-Geschichte. Ja. Aber es gibt keinen einzigen Grund, Europa anzugreifen. Und wer einen Grund wüsste, schreibt mir bitte rein in die Kommentare. Ja. Mal andersrum gedreht den Spieß. Wer möchte schon die Probleme von Europa übernehmen? Weil wenn du der Angreifer bist und Europa einnimmst, dann musst du auch und dort bleiben möchtest als Besatzungsmacht, ja, dann müsstest du die ganzen europäischen Probleme übernehmen. Das wären dann die deinen, die willst du nicht. Ja. Und by the way, weil ich gerade so dran denke, Kalter Krieg, die Zeit etc. pp. Wir haben damals ja ein Dismantlement des Warschauer Paktes erleben dürfen, ja. Das heißt, der Warschauer Pakt, die Sowjets, der wurde aufgelöst. Die NATO hat sich gehalten. Warum? Ja, das heißt, von den 4 Besatzungsmächten, da hat sich eine Besatzungsmacht, nämlich Russland, verabschiedet. Die sind gegangen, haben gesagt, okay, euer Land, euer Europa, souverän, wir verschwinden. Was haben die anderen gemacht? Okay, die Briten, irgendwann waren sie weg, haben aber kleine Kontingente dagelassen, die Franzosen genauso. Aber wer ist geblieben? Die Amerikaner. Und darüber sollte man sich mal Fragen stellen. That's the point. Gut, wir gehen mal weiter zum nächsten Bericht. Gehen wir zum Iran. Der Iran hat die Eingänge zu Tunneln, in denen angeblich Uranvorräte gelagert sind, verbarrikadiert und mit Minen versehen, um sich auf eine mögliche US-Operation vorzubereiten. CNN. Ja, die haben also Maßnahmen getroffen zum Schutz der Uranvorräte. Die haben alles deutlich verstärkt. Der US-Geheimdienst glaubt, dass der Iran absichtlich einen Teil der Tunnel einstürzen und die Eingänge mit Sprengkörpern verminen ließ. Also es geht immer noch das Gerücht rum, was durchaus ein Gerücht sein kann, dass der Iran 450 Kilo angereichertes Uran hätte, dass es irgendwo versteckt ist und da wollen sie alle ran. Ja? Der Zugang zu etwa einer halben Tonne hoch angereichertem Uran ist jetzt viel schwieriger, gefährlicher und wird viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, als noch vor einem Monat, als Trump öffentlich die Möglichkeit eines Beschlagnahmens dieses Materials in Betracht zog. Ja? Also kein Zugang, die Iraner, die wachen drauf und ich denke, wenn man solche Diskussionen anstößt, dann haben die das Uran, wenn es denn gäbe, schon längst woanders hin verschafft, weil man ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Also ich würde es dann nicht dort lassen. Dann gehen wir nochmal zurück in die Zeit. Ihr erinnert euch an den Absturz von den F-15. Zwei Piloten down, rauskatapultiert mit dem Schleudersitz und dann begann eine Search-and-Rescue-Maßnahme. Ich persönlich glaube, und da bin ich eigentlich heute fest davon überzeugt, dass da hat man uns den Bären aufgebunden. Den russischen Bären. Nee, da hat man uns den Bären aufgebunden. Warum? Damals wurden die Amerikaner via Special Force oder mit Special Force, ja, Delta, Navy SEALs, Marines, was ihr wollt, die wollten damals das Uran, die Hand auf das Uran legen. Die haben es aber nicht geschafft, die wurden zusammengeschossen. Da wurden damals eine A-10 abgeschossen, diese F-15 abgeschossen, mehrere KC-135J abgeschossen oder was weiß ich, toten Teufel. Ja, und die haben damals mit Sicherheit Leute verloren im Boden. Ja, von den beiden Piloten, angeblichen Piloten, haben bis heute nichts gesehen, kein einziges Bild, ich kann mich nicht erinnern. Ja, und für mich war das eine einzige Farce. Die wollten damals, meiner Meinung nach, anlanden, wollten das Uran rausholen, weil sie dachten, sie wussten, wo es ist und haben da eine mächtige Klatsche gekriegt. Das war's. Ja? Und wenn sie heute das Gleiche versuchen würden, ja, dann würden sie Ratatouille. Mehr sage ich mal nicht. Also es ist unmöglich. Es ist unmöglich, das Uran rauszuholen. Ja, da müsstest du die halbe US-Armee dahin schicken, ja, unterstützt von der halben IDF. Das geht nicht. Gut, CNN erklärt, dass jetzt selbst für die Iraner das Abholen des Materials eine schwierige und gefährliche Aufgabe werden wird. Ja, ich meine, CNN muss es ja wissen, die haben ja Spione vor Ort, ne, oder was weiß ich schon. Woher wissen die das? Blödsinn. Ja, so ein Blödsinn. Wer das weiß, das sind die Iraner. Punkt. In den USA wird auch angenommen, dass die aktuelle Situation dem Iran die Möglichkeit geben könnte, Informationen über die Erfüllung seiner zukünftigen Verpflichtungen zurückzuhalten. Und wir gehen mal weiter zum nächsten Bericht. Ja? Da gehen wir mal rein in die illegale Waffenverschickung oder Waffenverteilung weltweit. Ja? Natürlich auch mit Spot auf den Iran, auf die Ukraine, da habe ich nachher mal einen Artikel für euch. Ja, ich kenne das von Afrika aus meiner Geschichte der Private Security, aber auch noch als ich bei der Legion war. Damals haben somalische Piraten zum Beispiel, die jetzt verantwortlich waren für Überfälle mit Skiff auf Tanker, die haben ihre Waffen in Somalia gekauft. Und diese Waffen in Somalia, das waren ja illegale Dinger, die kamen von überall her, vom ganzen afrikanischen Kontinent. Ja, vor allem damals nach dem Krieg in Libyen, da hast du Waffen ohne Ende gefunden, überall. Das heißt, diese Waffen sind nicht in Libyen geblieben, sondern die sind via schwarze Kanäle rausgeflossen in ganz Afrika, hauptsächlich auch nach Somalialand. Und dort haben die Piraten und andere Gesocksterroristen, die kaufen dort ihre Waffen, ja, zum kleinen Preis. Und in Afrika, das Business mit Waffen, ja, das sind ja große Geschäfte. Die großen Geschäfte, die machst du da nicht irgendwo mit dem PC, mit dem Handy, irgendwo über Telegraph, über Mail etc. Nee, die großen Geschäfte, Waffengeschäfte, die machen sich in den Kess. Kess, das sind die Kisten. Das sind so wie die algerische Kasbah. Das sind die kleinen Gebäude, liegen in Schatten, keiner will da wohnen, irgendwo in den dunkelsten Stadtvierteln von N'Djamena, von Bangui, von Brazzaville, von Kinshasa, ja, von Mogadischu, in so kleinen Häusern, in den Kess, da werden die Geschäfte gemacht über diese Waffen. That's the point. Und in Europa ist das ganz genauso. Ja. Warum rede ich darüber? Weil eben jetzt Berichte aufgetaucht sind. Ich habe allerdings, by the way, davor habe ich schon vor 3 Jahren gewarnt, dass wir meinetwegen Waffen liefern an die Ukraine. Wir liefern die rüber in Paketen, keine Ahnung, auf Zügen. Ja. Wir geben ab und dann verlieren wir die Kontrolle. Ja. Und diese Waffen könnten irgendwann vielleicht möglicherweise in anderen Kriegsschauplätzen der Welt wieder auftauchen. eigentlich dort, wo sie nichts zu suchen haben, weil die Waffen, die wir geben, sollten ja dazu dienen, dass die Ukrainer damit sich die Russen vom Leibe halten. Richtig. Jetzt bin ich aber auf folgende Berichte gestoßen. Ja. Augenblick, ich habe hier einen Link gefunden, das war globalinitiative.net. Ja. Jüngste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der organisierte Waffenhandel in der Ukraine zunimmt. Ja. Was eine mögliche Abweichung vom jüngsten Bericht der Global Initiative Against Transnational Organized Crime zu diesem Thema darstellt. Der im Juni 2024 veröffentlichte Bericht, der sich mit dem Waffenhandel im Jahr 2023 befasste, konzentrierte sich auf die Verbreitung russischer Beutewaffen, die auf dem Schlachtfeld gesammelt wurden. Hauptsächlich Kleinwaffen und Granaten, die ad hoc und spontan ohne zentrale kriminelle Kontrolle verkauft wurden. Ja. Im Juni 2024 wurden jedoch von den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden ja, wesentlich schwerere Waffen beschlagnahmt, darunter eine Flugabwehrkanone, ja, ein US-Maschinengewehr und ein hochwertiges Sturmgewehr, das ausschließlich von Spezialeinheiten getragen wird. Also das ist das, was man so, ja, was man aufgedeckt hat. Aber unter der Hand, schwarz. Ich bin sicher, und das entspräche auch einer gewissen Normalität, da geht viel mehr. Da geht viel mehr raus. Man sprach, es gibt Gerüchte darüber, dass sehr viele Waffen im Darknet zu kaufen sind. Keine Beweise, ich möchte das jetzt nicht behaupten, aber man spricht darüber. Ja, gewisse Kreise sprechen darüber, dass du quasi Waffen, die wir in die Ukraine geschickt haben, im Darknet erstehen kannst. Spekulativ, rhetorisch, aber die Möglichkeit ist vorhanden. Ihr wisst, was ich meine. Gell? Bezeichnenderweise waren es nicht Zivilisten, die weggeworfene Waffen einsammelten und versuchten, sie zu verkaufen, sondern aktive Militärangehörige, von denen keiner vorbestraft war. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, der GITOC vorliegt. Ja? Die auffälligste Beschlagnahmung traf die 23mm Flugabwehrkanone vom Typ ZU, Zulu Uniform 23-2, die für 7.500 US-Dollar zum Verkauf stand. Das ist eine Flak. Das ist ein Riesending. Das ist, glaube ich, eine Zwillingsflak. Da deutet die 2 drauf hin. 23-2, also eine Zwillingsflak. Ja. Und die wurde für 7.500 US-Dollar zum Verkauf stand. Freigegeben, ja. Wer eine solche Waffe kaufen würde, bleibt unklar. Aufgrund ihrer schieren Größe und Leistungsfähigkeit würde sie wahrscheinlich aus den meisten kriminellen Arsenalen ausgeschlossen sein. Könnte aber für, und jetzt hören, für Terroristen und nicht staatlich bewaffnete Gruppen eine Option darstellen. Das ist ganz klar. Das heißt, wenn du heute ein Kleinkrimineller bist oder eine bewaffnete Terrorgruppe, oder eine Terrorgruppe, die sich bewaffnen möchte, naja, da ist so ein Kriegsschauplatz wie die Ukraine Gold wert, weil da kannst du vielleicht möglicherweise, ja, ein bisschen Korruption helfend und ein bisschen Budget helfen. Budget haben sie ja genug, ne? Wir liefern. Nicht nur Waffen, sondern genug Budget. Da kannst du die Waffen dort möglicherweise erstellen. That's the point. Und das ist die schleichende Gefahr. Und die darf man sich eigentlich nicht wegleugnen oder weglügen. Ja, gut. Der Bericht geht noch ewig viel weiter. Da wurden viel AK-Waffen verkauft, etc. pp. Die Quelle für so eine AK-74 beispielsweise, ja, die liegt bei 1.000 US-Dollar, etc. pp. etc. Munition en masse. Jetzt gehen wir aber mal rein in den deutschen Bereich, weil das war jetzt ein Bericht aus dem englischsprachigen Raum. Ja, jetzt gehen wir mal rein in den deutschsprachigen Raum. Da hat nämlich kürzlich der Tagesspiegel berichtet. Der Tagesspiegel zeigt die Besorgnis darüber, dass immer mehr Waffen vom Schlachtfeld in der Ukraine verschwinden und auf dem Schwarzmarkt in Europa landen. Hätte der Tagesspiegel das vor 3 Jahren behauptet, dann hätte man zum Tagesspiegel gesagt, du bist ein Putin-Troll. Ja? Damals haben das viele behauptet. Ja, die wurden alle platt gemacht. Nein, geht nicht, unmöglich, na, bla 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 bla. Das ist ja unmöglich, nein. Ja, weil es eben irgendwie, ja, da ging es irgendwie gegen die Ukraine und es war ja damals gar nicht gut. Ja, ich habe damals schon gesagt, Leute, aufpassen, wenn wir die Waffen liefern, wir müssen den Werdegang der Waffen verfolgen. Wo gehen die hin? Wer kriegt die in die Hände? Ja. Nicht, dass die auf der einen Seite reingehen, auf der anderen Seite wieder raus, wie mit viel Budget, und dass die dann auf anderen Kriegsschauplätzen der Welt irgendwie zum Einsatz kommen. Davor habe ich damals schon gewarnt. Ne? Voilà. Ich habe hier auch einen Link dafür. www.tagesspiegel.de, internationale, sie kommen aus der Ukraine, etc. pp. Den Link packe ich hier unten rein. Darunter auch Waffen, die von NATO-Staaten geliefert wurden. Das ist der ausschlaggebende Satz. Genauer gesagt berichteten spanische Ermittler den Redakteuren des politischen Magazins, dass bei verschiedenen Razzien gegen den Drogenhandel in Andalusien neben Kokain regelmäßig moderne Kriegswaffen samt Munition beschlagnahmt wurden und werden. In der Nähe von Marbella zum Beispiel im Süden Spaniens haben Drogenhändler mit Maschinengewehren vom Typ AK-47 auf die Sicherheitskräfte geschossen. Ein Polizist erklärt gegenüber Report Mainz, als normale Polizei können wir uns gegen solche Kriegswaffen nicht verteidigen. Das ist ganz klar. Ja, wir haben nur einfache Handfeuerwaffen. Was werden die haben? Pistole und vielleicht eine MP, 9mm. Da kannst du nicht gegen eine AK-47 oder 74 gar nicht ausrichten. No way. Ja. In der Nähe von Cadiz wurde bei Drogenkurieren Munition des Kalibers 5,56 beschlagnahmt, ja, die offenbar zum Standardrepertoire der NATO-Munition gehört. Das ist NATO-Kaliber. Der Polizist bestätigt dem Rechercheteam, kriminelle Banden verwenden diese Art von Munition. Sie stammt aus Osteuropa, aus dem Krieg in der Ukraine. Ja, es geht noch endlos so weiter. Das heißt, hier behaupten deutsche Medien, der Tagesspiegel, Waffen findet man überall auf der Welt. Waffen, mit denen ja eben kriminelle Aktionen durchgeführt werden, und diese Waffen stammen aus der Ukraine. Ja, wir haben die Kontrolle verloren. Auch in Ungarn wurden bei Razzien im Jahr 2022 riesige Arsenale an Kriegswaffen beschlagnahmt. Darunter moderne, modifizierte russische Sturmgewehre vom Typ AK-47. Ja. Okay. Ja, es geht da ewig so weiter, etc. pp. Gut. Ja, liebe Freunde, das war es eigentlich schon für heute. Ich wollte euch nur mal für gewisse Themen sensibilisieren. Vor allem auch für das Thema, die Russen greifen 2029 an, wo ich jetzt als Ex-Militär 21 Jahre Armee auf dem Buckel sagen kann, von den taktischen Möglichkeiten, das ist unmöglich, das geht nicht. Weil die Strecke enorm ist, weil die europäische NATO sicherlich effizient dagegenhalten würde, weil die Kriegsmaschinerie der Sowjets, der Russen zwar läuft, aber um einen Angriff auf die europäische NATO durchzuführen, weil es wäre dann ein Full-Scale-Angriff mit Infanterie, mit Artillerie, mit Mörser, mit Panzer, mit Panzereinheiten, mit Drohneneinheiten etc. pp. Ja, dazu braucht es ja unwahrscheinlich viel Munition. Und die Russen können gerade im Augenblick so viel Munition produzieren, wie sie brauchen im Donbasskrieg. Ja, das geht bis zum Dnepr und nicht darüber hinaus. Ja, und damit können sie 700.000 Soldaten, ja, providen. Aber mehr geht nicht. Die müssten ja 100-mal mehr Munition produzieren, wenn die russische Armee mit welchen Truppen, so viel haben die gar nicht, einrücken würde in Europa. Das geht nicht. Also, ich denke, dass die Leute, die da von den Dächern schreien, die Russen greifen an, 2029, we must be ready for the fight tonight, Ich weiß nicht, was für die unterm Strich rausspringt, aber nee, das ist nicht tragbar, das ist nicht haltbar, und jeder Militär, der irgendwie gedient hat, längere Zeit gedient hat, der kann dem dagegen argumentieren, ja, mit guten Argumenten, ja, dass dem nicht so ist und dass dem nicht so sein wird. Nein, ja, das geht nicht. So, Freunde, das war's für heute. Ich wünsche euch allen einen tollen Sonntag. Ich wünsche euch ein geiles Leben. Ich wünsche euch genau das Leben, das du dir selber wünschst. Ja, ich wünsche euch ein Leben im vollen Einklang mit eurer innerer Balance. Und das ist wichtig. Und mehr Worte braucht es nicht. Ich melde mich ab. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist Krieg ist Scheiße. Ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Tschüss, Servus, macht's alle gut. Grüße gehen raus. Ich liebe euch und Servus Deutschland. Bye bye und danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Einsatzort im Gegnersbucht. Oh. Er
kämpft sich durch, gibt niemals auf. Er kommt an ein Ziel, es war fast wie ein Kinderspiel. Nun ist er älter und weise, erzählt.